Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Eine Frauenleiche wird im November 2004 in einem Wald bei Nittel an der luxemburgischen Grenze gefunden. Die 38-Jährige ist zuvor von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet worden. Der behauptete, seine Frau sei zum Joggen gefahren. Schnell wird aber klar, dass die Frau erschlagen wurde.
Wenig später gerät auch der besagte Ehemann ins Visier der Ermittler. Durch Zeugenaussagen und Spuren fangen sein zunächst wasserdichtes Alibi und das Bild der glücklichen Ehe immer mehr an zu bröckeln. Welches grausame Schicksal sich hinter dem Tod der 38-Jährigen verbirgt und wie der Prozess selbst Richter und Anwälte fassungslos zurückließ, darüber sprechen wir mit unseren Kollegen Rolf Seidewitz und Christian Krämer. Hallo.
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 Am 4. November wird also eine 38-Jährige aus Nittel, an der Obermosel ist das, als vermisst gemeldet. Was wusste die Polizei zu dem Zeitpunkt?
Ja, genau das, was du sagst. Sie wurde vermisst abends, am frühen Abend war das, hat sie ihr 45-jähriger Ehemann als vermisst gemeldet. Man hat dann auch gesucht, im Ort gesucht. Der Ehemann selbst hat sich auch daran beteiligt. Es wurde sogar ein Hubschrauber eingesetzt und im Radio liefen damals auch Suchmeldungen nach der Frau, zunächst allerdings nicht erfolgreich.
Und wer genau war das Opfer? Wer war die Frau?
Ja, die 38-jährige Frau war seit etwa 14 Jahren mit ihrem Ehemann verheiratet. Die beiden hatten damals ein 11-jähriges Kind. Sie war ziemlich beliebt und bekannt in ihrem Heimatort, war da an Fastnacht beispielsweise aktiv und sie war sportlich. Joggen und Walking waren ihre Hobbys und sie war oft mit anderen Frauen unterwegs.
Ja, die Frau wurde am Tag nach der Vermisstenmeldung gefunden. Da war ein Forstarbeiter im Wald unterwegs und der hat dann da bei Nittel, ungefähr 1 Kilometer von Wellen entfernt, das ist ein Nachbarort von Nittel, auch an der Obermosel, hat er im Wald ein leeres Auto entdeckt. Das war ein blauer Kleinwagen. Neben dem Auto lag eine Frauenleiche. Ja, und noch vor Ort hat die Polizei dann, die informiert wurde, erkannt, dass es sich um diese Familienmutter aus Nittel handeln muss. Und um den Fall aufzuklären, wurden dann gleich 25 Beamte in eine Sonderkommission aufgenommen, die dann den Fall aufklären sollten und herausfinden sollten, wer die Frau getötet hat.
25 Leute in so einer Sonderkommission, ist das eine eher große Kommission oder ist das normal für solche Fälle?
Ich würde sagen, es ist normal in einem solchen Fall, dass man 25 Leute zusammenzieht aus den verschiedenen Kommissariaten. Ich meine, es ging immerhin um den Mord an einer jungen Frau. Und da hat natürlich die Polizei auch ein Interesse dran, das möglichst schnell zu klären, weil die Sorgen in der Bevölkerung und das Interesse natürlich auch in der Bevölkerung ziemlich hoch sind.
Wie ging die Polizei dann vor? Wie hat sie ermittelt?
Naja, was sie in so einem Fall natürlich als erstes mal macht, ist, dass sie auch in Betracht zieht, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte. Ein Großteil aller Gewaltverbrechen sind ja tatsächlich Beziehungstaten. Und deswegen war es auch verständlich, dass man sich hier den Ehemann besonders angeschaut hat und die Vernehmung mit dem Ehemann natürlich auch vielleicht etwas härter geführt hat, als man es sich vorstellen kann. Also, dass er in Verdacht geriet relativ schnell, ist, denke ich, normal in einem solchen Fall.
Also im Prinzip liegt es sehr nahe, dass die Polizei eigentlich schon beim Fund der Leiche fast den Verdacht hatte, dass der Mann es gewesen sein könnte. Denn schon am Montag nach dem Fund wurde dann auch mitgeteilt, dass der Mann vermutlich verantwortlich ist für die Tat. Ja.
Der Mann hatte anfangs noch ein Alibi, trotzdem liefen dann die Ermittlungen wieder in seine Richtung. Warum?
Das Alibi war natürlich ein bisschen dünne, sag ich mal, denn das Alibi, was er hatte, das gab ihm seine Mutter, die halt gesagt hat, dass er während der fraglichen Zeit, in der die Frau verschwunden sein soll, die ganze Zeit zu Hause war. Dass das natürlich nicht das beste Alibi ist, kann man sich ja vorstellen. Es wäre was anders gewesen, wenn er von unabhängigen Zeugen im Ort vielleicht zu dieser Zeit irgendwo gesehen worden wäre. Aber das Alibi, wie gesagt, kam von seiner Mutter und deswegen, denke ich mal, war es zumindest fraglich.
Was weiß man denn über die Ehe der beiden?
Man weiß, dass der Mann eine Affäre mit einer anderen Frau hatte. Die hat auch als Zeugin vor Gericht ausgesagt und ihn auch belastet, sogar vor Gericht, diese andere Frau. Sie galten immer als sehr harmonisches Ehepaar eigentlich im Ort, aber vor Gericht stellte sich dann heraus, dass dem wohl nicht so war. Laut der Geliebten oder Ex-Geliebten des Mannes soll es sogar so weit gewesen sein, dass er ihr versprochen hat, dass er sich von seiner Frau trennen würde, um mit ihr zusammenzukommen.
Dazu passt auch die Aussage einer Freundin der Getöteten, die damals im Gericht gesagt hat, dass die Ehefrau sich auch von ihrem Mann trennen wollte. Es gab auch die Aussagen der Mutter der Getöteten, die den Ehemann als Egoisten, Rassisten und Tyrann bezeichnet hat. In einem Interview sagte sie mal, der hatte nichts außer Schaffen und Sex im Kopf. Also die Ehe war im Prinzip, muss man sagen, wohl zerrüttet.
Generell waren die Zeugenaussagen ja extrem wichtig bei dem Fall. Welche Aussagen haben da denn besonders überrascht?
Ja, besonders überrascht hat natürlich die Aussage ebenfalls einer Freundin der Getöteten. Sie ist nämlich angerufen worden oder hat angerufen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Sie hat jedenfalls mit dem später verurteilten Täter gesprochen und der habe ihr dann gesagt, dass er ein ganz komisches Gefühl hat. Das war also bevor die Leiche der Frau gefunden worden ist, am Abend ihres Verschwindens, muss man dazu sagen. Und er sagte gleich, er habe also ein ganz komisches Gefühl. Er habe das Gefühl, dass sie umgebracht und vergewaltigt worden sei und hat auch schon einen Verdacht geäußert. Es gäbe ja unheimlich viele ausländische Arbeiter, die im Weinberg helfen würden. Er habe dann geäußert, dass womöglich ein ausländischer Arbeiter, die im Forst unterwegs waren, dass der die Frau getötet haben könnte. Wie gesagt, der Leichnam war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden. Es ging sogar noch weiter. Er hat also da schon zum Beerdigungskaffee eingeladen, obwohl noch gar nicht klar war, was mit der Frau jetzt geschehen ist. Und hat auch sogar schon gesagt, in welchem Gasthaus dieser Beerdigungskaffee für eine, wie gesagt, noch nicht gefundene Leiche stattfinden würde. Das war also völlig skurril.
Also schon eine sehr spezielle Vorahnung, die eigentlich nur der Täter hätte wissen können.
Richtig, ja.
Ja, ähnlich war es ja auch mit der Aussage der Geliebten des Mannes, die ein Telefonat mit ihm geführt hat zu dem Zeitpunkt, wo die Frau wohl gerade ermordet worden sein muss, also seine Ehefrau. Und schon am Abend soll er auch den Verdacht geäußert haben, dass sie vielleicht vergewaltigt und getötet worden ist irgendwie. Und da wusste er ja eigentlich nur, dass seine Frau nicht vom Joggen nach Hause gekommen ist, dass da direkt so ein schrecklicher Verdacht formuliert wird, scheint ja sehr verdächtig zu sein an der Stelle.
Und trotzdem hat er die Tat nie gestanden, auch später nicht. Wie ist denn dann die Polizei oder wie sind die Ermittler vorgegangen, um das Ding festzumachen, um zu schauen, was sie ihm nachweisen können?
Es war letztendlich ein reiner Indizienprozess und es kamen mehrere Dinge zusammen. Beispielsweise ist er gesehen worden von einer Unternehmerin, die in Nittel wohnt, auf dem Weg von Wellen, von dem späteren Fund auch der Leiche, zu seinem Haus, musste er an dieser Stelle vorbeigekommen sein. Und die Unternehmerin hat ihn gesehen und sie hat ihn auch zweifelsfrei identifiziert, wie sie sagte. Damit war natürlich das Alibi, was die Mutter ihrem Sohn zuvor gegeben hatte, erschüttert.
Ja, was auch sehr wichtig war, war Kriminaltechnik in dem Fall. In dem Haus des Verurteilten wurden Blutspuren gefunden und auch im Auto. Und da mussten die Kriminaltechniker eine fluoreszierende Flüssigkeit einsetzen, die im Nachgang zeigte, wo überall Blut gewesen ist. Davon wurden in dem Saal dann auch Bilder gezeigt, wo man sah, dass an den Wänden, in Waschbecken und auch im Auto Blutspuren waren, die dann eindeutig auch der Frau dann zugewiesen werden konnten eigentlich. Und das sind auch weitere Indizien, die schwer auf die Täterschaft des Mannes, des Ehemannes hindeuten, ja.
Ich war damals vor Ort, man hat eine Ortsbegehung gemacht. Man war also tatsächlich auch im Haus, wo die Frau ums Leben gekommen ist, beziehungsweise von ihrem Mann ermordet wurde. Und da wurde das Ganze dann auch nachgestellt und man hat auch teilweise diese Luminspuren eben noch gesehen.
Also laut unseren Berichten damals konnte man sogar die Form des Körpers anhand der Spuren nachvollziehen auf dem Garagenboden und im Kopfbereich, dort wo das Opfer tödlich verletzt worden ist, soll es dann besonders kräftig geleuchtet haben mit dieser fluoreszierenden Flüssigkeit. Also so, dass man sieht, dass da viel Blutverlust war wohl an der Stelle auch.
Aber es ist eigentlich ja nicht üblich, dass Richter und auch die Presse zum Ort des Geschehens geführt werden, oder?
Also ich habe es in der ganzen Zeit, in der ich auch über Kapitaldelikte Berichte nur einmal tatsächlich erlebt, dass es so war, dass die komplette Kammer, also das komplette Gericht, mit Verteidigern, mit Staatsanwälten und auch mit der Öffentlichkeit, in dem Fall waren Journalisten dabei, tatsächlich vor Ort gefahren ist und sich die Tatorte angeschaut hat. Wir waren also auch an dem Ort, wo das Auto der Frau stand und wo der Leichnam gefunden worden ist und sind dann auch Teile dieser Strecke, die der Mann, nachdem er die Frau dort im Wald abgelegt hat, gegangen sein soll, die sind wir ebenfalls gegangen. Das war also schon tatsächlich eine ganz beeindruckende, eindrucksvolle Sache, muss ich sagen, die ich so noch nie erlebt habe, vorher und auch nachher nicht.
Was war das für ein Gefühl, da zu stehen und zu wissen, okay, da wurde jetzt jemand umgebracht?
Es war vor allem deswegen ein kurioses Gefühl, weil der Täter ja auch dabei war. Natürlich war der damals Angeklagte mit dabei. Er wurde dann von Justizbediensteten bewacht und hatte natürlich Handschellen auch an. Aber er war relativ regungslos, wenn ich mich recht erinnere. Er hat keine Miene verzogen. Also es war schon eine etwas kuriose Situation deswegen.
Hinter dem ganzen Fall steckte sehr akribische Polizeiarbeit. Es gab sehr, sehr viele physische Beweise. Wie hat der Angeklagte dann vor Gericht reagiert? Wie hat er sich verhalten?
Er war relativ emotionslos, muss man sagen. Er hat eigentlich keine Miene verzogen. Er hat einmal eine leichte Regung gezeigt, als sein Sohn, sein 11-jähriger Sohn, in den Gerichtssaal als Zeuge kam. Der Junge hatte damals die Aussage zwar verweigert, aber die Verteidiger des Angeklagten hatten halt drauf bestanden, dass der Junge in den Gerichtssaal kommt. Das war übrigens auch eine Situation, wo es erheblichen Protest der Zuhörer gab. Der war auch so laut, dass die damals vorsitzende Richterin die ermahnen musste, die Zuschauer doch bitte ruhig zu sein. Aber ansonsten war von dem Mann keine Gemütsregung zu bemerken. Er ist ja am Anfang hingegangen und hat eine Erklärung verlesen, wo er auch so ein bisschen schilderte, wie das Verhältnis zu seiner Frau gewesen sei und so weiter. Und das hat er sehr höflich gemacht, sehr förmlich, hat sich am Schluss auch artig beim Gericht und bei allen Anwesenden fürs Zuhören bedankt. Aber ansonsten kann ich mich erinnern an einen relativ emotionslosen Angeklagten, der das Ganze so verfolgt hat, als ginge ihn das gar nichts an.
Ich war ja anders als Rolf nicht dabei, aber was mir beim Lesen dieser ganzen Artikel über die Gerichtsverhandlung aufgefallen ist, dass er wohl immer Leute aus Nittel auch freundlich gegrüßt hat, ihnen gewunken haben soll am Anfang der Verhandlung und so getan haben soll, als sei nichts passiert. Und in einem der Artikel steht, dass die einzige Emotion, die er wirklich mal gezeigt hat, dass er sich aufgeregt, als ein Urteil vorgelesen wurde, dass ihm das Sorgerecht für sein Kind entzogen wird.
Die Polizei hat ja nicht nur den Tatort akribisch untersucht, sondern auch die Leiche selber wurde untersucht. Und Rolf, ich habe in deinen Berichten gelesen, damals im März 2005 hast du geschrieben, es gibt Tage in einem Mordprozess, die sind nur schwer zu ertragen. Das war nämlich der Prozesstag, an dem der Rechtsmediziner seine Ergebnisse vorgestellt hat.
Genau. Der hat nicht nur seine Ergebnisse vorgestellt, sondern er kam auch mit einem Karton, den er so in einer Schnur getragen hat. Das war ein Karton, wo man vielleicht eine Blumenvase drin vermutet hätte, von der Größe her, um sich das vorstellen zu können. Und er hatte den Schädel der Frau tatsächlich in dem Karton drin. Der Schädel, den er zuvor untersucht hatte und an dem er festgestellt hat, dass wirklich mit äußerster Brutalität auf die Frau eingeschlagen worden sein muss. Um das gegebenenfalls zu dokumentieren, es kam dann nach meiner Erinnerung nicht dazu, dass er den Schädel auch tatsächlich ausgepackt hat, aber er hat es halt geschildert und allein die Tatsache, dass er ihn dabei hatte, war ein echter Gruselmoment in diesem Prozess, der ja doch einige Überraschungen dann mit sich brachte.
Vor Gericht ging es außerdem auch um einen Vergewaltigungsvorwurf, der ist auch in einigen älteren Berichten noch nachzulesen. Der wurde dann aber am Ende fallen gelassen. Könnt ihr da nochmal erklären, was da los war?
Ja, weil der Mann ja ohnehin wegen Mordes verurteilt werden sollte zu einer lebenslangen Strafe, war der Vergewaltigungsvorwurf, der vermutlich nicht so eindeutig nachgewiesen werden konnte, weil der Mann ja nichts gesagt hat vor Gericht, dann zweitrangig an der Stelle und dann wurde das nicht mit verurteilt. Es war am Anfang aber Teil der Anklage.
Wie lautete dann denn letztendlich das Urteil?
Ja, das Gericht hat den Angeklagten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Und der Angeklagte hat bis zum letzten Verhandlungstag eigentlich darauf bestanden, dass er kein Mörder sei. Aber die Vorsitzende Richterin und auch die Kammer, die waren sich einig, dass diese ganzen Indizien und die objektiven Beweise, die gesammelt worden sind, ausreichen für ein Urteil. Und das hielt auch Stand. Also es ist auch rechtskräftig geworden. Der Mann musste dann ins Gefängnis, ja.
Aber selbst wenn er wegen der Vergewaltigung auch noch verurteilt worden wäre, wäre daraus wahrscheinlich keine längere Haftstrafe entstanden, oder? Sowas ist ja nicht kumulativ.
Nee, die Strafe wäre genauso hoch ausgefallen, wie sie jetzt ausgefallen ist. Mehr als lebenslang kann man ja nicht verhängen in Deutschland. Und lebenslang heißt eben, dass nach einem gewissen Zeitraum die Strafe dann überprüft wird. In der Regel sitzen lebenslang Verurteilte zwischen 15 und 17 Jahren. Dieser Fall hier ist jetzt 20 Jahre her. Ich habe diese Woche noch mit dem leitenden Oberstaatsanwalt beziehungsweise mit dem Oberstaatsanwalt, der damals auch in dem Verfahren drin war, gesprochen. Der Täter ist also inzwischen wieder auf freiem Fuß.
Ja, die einzige Möglichkeit gibt es ja, wenn eine Gefahr für die Gesellschaft bestehen sollte, durch eine Sicherungsverwahrung. Aber das ist ja bei solch einer Tat, die ja sich auf eine Person und eine Beziehungstat bezieht, da ist das ja nicht notwendig, weil ja keine Gefahr für die Gesamtgesellschaft besteht bei solchen Tätern. Anders als zum Beispiel bei dem Amokfahrer vermutlich in Trier, der ja als gemeingefährlich gilt und deshalb auch in Sicherungsverwahrung soll und deshalb wohl auch nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommt in seinem Leben mehr.
Wir haben ja schon den einen oder anderen Punkt auch angesprochen, der bei diesem Prozess besonders war, wie beispielsweise, dass der Rechtsmediziner mit dem Schädel in den Gerichtssaal gekommen ist. Eine weitere Besonderheit war tatsächlich, dass es der letzte Prozess der Vorsitzenden Richterin Irmtrud Finkelgrün in Trier als Richterin übrigens eine echte Legende war. Und mit dem in Anführungszeichen Schlusspfiff, also mit dem Urteil, ist Frau Finkelgrün damals, sie war 65, in Pension gegangen. Wäre der Prozess aus irgendeinem Grund in die Verlängerung gegangen, hätte es sein können, dass dieser gesamte Prozess noch einmal neu aufgerollt werden muss, weil die Pension der Frau in diesem Fall nicht mehr abwendbar war. Also dann hätte eine neue Kammer diesen Prozess nochmal von vorne verhandeln müssen. Von daher musste er im Prinzip an diesem Tag, an diesem 14. Verhandlungstag damals auch zu Ende gehen.
Was ist euch sonst noch an Besonderheiten in Gedächtnis geblieben bei diesem grausamen Fall?
Der Christian hat das ja auch schon gesagt, das Zuschauerinteresse war wirklich sehr hoch und das Ganze war nicht im großen Sitzungssaal des jetzigen Justizgebäudes, das wurde damals nämlich umgebaut, sondern auf der gegenüberliegenden Seite im alten Schwurgerichtssaal und das ist ein holzvertäfelter alter Saal, der ist von der Atmosphäre her etwas ganz Besonderes. Nachteil ist, es passen weniger Zuhörer rein als in den jetzigen großen Sitzungssaal, das heißt, da war immer ein ziemliches Gedränge und letztendlich mussten die Zuhörer begrenzt werden. Mehr als etwa 2 Dutzend Zuhörer durften damals nicht rein und das Interesse war wirklich riesig groß.
Eine 38-Jährige wird von ihrem Ehemann erschlagen und daraufhin als vermisst gemeldet. Trotz vermeintlichem Alibi schaffen es die Ermittler, den Mörder mit akribischer Arbeit zu überführen. Danke Christian und Rolf für die Infos.
Bitte.
Mehr zu Morden und anderen Verbrechen aus der Region Trier findet ihr übrigens auf volksfreund.de/Spurensuche. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.